Willkommen bei Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Sie hören die zweite Folge zum Thema ADHS und Beruf. Falls Sie den ersten Teil des Gesprächs mit Dr. Matthias Rudolph noch nicht gehört haben, empfiehlt es sich, diesen zunächst zu hören, da die beiden Teile inhaltlich aufeinander aufbauen. In dieser Folge schauen wir auf bestehende Arbeitsverhältnisse und welche Rolle ADHS hier spielt. Wir schauen auf konkrete Beratungsangebote und kriegen praxisrelevante Tipps zu Fragen von Rehabilitationsmaßnahmen und Sozialversicherung. Und mit einem Blick auf das Sozialsystem in Deutschland starten wir nun auch in die Folge.
Wir haben ja in Deutschland, da kann man, glaube ich, gar nicht oft genug darauf hinweisen, doch ein sehr gutes Sozialsystem. Wir haben ja diese 5 großen Träger, die unsere gesamte Sozialversicherung für alle abhängig Beschäftigten ja auch tragen und organisieren. Und tatsächlich, ich habe das vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, natürlich ist es ein wichtiges Ziel aller Sozialleistungsträger, auch die Menschen im Erwerbsleben zu halten. Mhm. Und dementsprechend gibt es aber auch von allen Hilfsangebote und Unterstützungsangebote. Und ich glaube, wenn ich mir unsere Arbeitswelt anschaue, werden die wenigsten, wie das vielleicht früher mal war, in dem Betrieb, in dem sie mit 16 in der Lehre sind, mit 67 in Rente gehen. Egal, ob sie gesundheitliche Beeinträchtigungen haben oder nicht. Und da die ersten Ansprechpartner, die da Hilfe und Unterstützung bieten, sind tatsächlich die Bundesagentur für Arbeit, mhm, oder auch die Deutsche Rentenversicherung mit den Reha-fachärztlichen Diensten. Wir machen ja am Ende jeder medizinischen Rehabilitation eine sozialmedizinische Leistungsbeurteilung. Das wissen tatsächlich viele gar nicht, aber das bekommt jeder von uns. Das gehört, ist im gesetzliche Grundlage vorgeschrieben. In jeder medizinischen Rehabilitation zulasten der Rentenversicherung gibt es am Ende eine Leistungsbeurteilung. Und da gibt es ein sogenanntes positives und negatives Leistungsbild. Mhm. Und da wird also genau geschaut, welche gesundheitlichen Einschränkungen liegen vor. Dann wird eine genaue Berufsanamnese erhoben und geschaut in der letzten sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit. Und dann erfolgt der Abgleich im Reha-Team. Passen die Leistungseinschränkungen noch zu den Leistungsanforderungen oder eben nicht mehr? Und dann wird zum Beispiel gesagt, jetzt bei diesem Krankenpfleger haben wir gesagt, nein, also die gesundheitlichen Einschränkungen sind so ausgeprägt, dass die Leistungsfähigkeit in der letzten beruflichen Tätigkeit aufgehoben sind. Aber unter einer adäquaten Behandlung und an einem, das hört sich ein bisschen schlimmer an, aber leidensgerechten Arbeitsplatz, mhm, besteht eine Leistungsfähigkeit von 6 Stunden und mehr. Und dann hat ein Versicherer das Anrecht darauf, das sogenannte LTA, das heißt Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, früher hieß es mal berufsfördernde Leistungen, mhm, dass die geprüft werden müssen. Das ist allerdings eine Antragsleistung. Das heißt, der Versicherte selber bei uns in der Reha, wir schicken den dann zum Sozialdienst, wir erläutern ihm, was das ist, dann kriegt er auch die Antragsformulare schon ausgefüllt. Aber man muss auch nicht eine medizinische Reha vorher gemacht haben. Das kann man auch ohne Reha machen oder der Hausarzt kann das anstoßen.
Okay.
Und dann kann man beim Rentenversicherer und oder bei der Bundesagentur für Arbeit diesen LTA-Antrag ausfüllen. Und dann kommt man dort zum Reha-Fachdienst. Die Bundesagentur für Arbeit hat eigene Assessment Center. Die Rentenversicherung schickt dann in aller Regel zu Berufsförderungswerken. Und da gibt's dann eben ausführliche Assessments. Das sind Ärzte, das sind Psychologen, das sind Ergotherapeuten. Und daraus resultiert in aller Regel dann auch ein ganz konkretes Berufsprofil, auch wieder mit Stärken und Schwächen. Und dann, und das finde ich wirklich richtig toll, dann lässt man eben diese Menschen nicht allein im Regen stehen, sondern dann wird entschieden so, was brauchst du denn jetzt mit zum Beispiel deiner ADHS, um weiter erwerbstätig sein zu können? Früher war das sehr oft dann 2 Jahre in einem Berufsförderungswerk voll stationär, mhm, irgendwo und dann hat man irgendeinen Beruf erlernt. Dann hat man aber gemerkt, dann sind die Leute ja 2 Jahre lang raus, haben dann irgendeinen ganz anderen Beruf. Welcher Arbeitgeber stellt dann einen 50-Jährigen, der noch nie in dem Beruf gearbeitet hat, wer stellt denn den ein? Und jetzt, und das finde ich auch viel sinnvoller und gerade für Menschen mit psychischer Erkrankung ist das doppelt sinnvoll, weil die oft eben nicht so belastungsfähig sind und nicht so anpassungsfähig, guckt man nach beruflichen Weiterqualifikationen. Und um jetzt bei dem Beispiel mit dem Krankenpfleger zu bleiben, haben wir gesagt, Mensch, der hat so viel Berufserfahrung als Krankenpfleger. Das wäre doch super, wenn der das weitergeben könnte. Also der als Lehrer an der Berufsfachschule für Krankenpflege, 1-0 mit Sternchen.
Ja.
Oder in einem Krankenhaus zum Beispiel, es gibt ja viele Krankenhäuser, also große Krankenhäuser, die eine eigene große Röntgenabteilung haben. Da muss am Empfang jemand sitzen, der den Klinikbetrieb aus dem FF kennt, der die Krankheitsbilder kennt, der weiß, wer kann auf eigenen Füßen runterlaufen, wer braucht 5 Minuten, bis er zum Röntgen ist, wer braucht eine Viertelstunde, bei wem muss ich einen Transport bestellen. Und das sind Arbeiten, die sind dann auch kein Schichtdienst. Das ist von Montag bis Freitag. Und die Stärken und die Erfahrung kann eingesetzt werden. Das ist ganz fantastisch. Und dann braucht jemand eine berufliche Weiterqualifikation. Ich sag mal, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben. Wir haben dann dem Mann angeboten, entweder du kriegst sogenannte Propädeutikkurse, also das heißt, du weißt, wie geht Erwachsenenbildung, Rhetorikkurse, PowerPoint-Kurs, ganz praktische Dinge. Also so eine Teilfeldqualifizierung. Und dann kannst du mit deinem Erfahrungshorizont, kannst du nächste Woche in die Krankenpflegeschule gehen und den jungen Leuten das unterrichten. Oder, da haben wir ihm auch angeboten, du gehst da an so einen, und der Arbeitgeber hatte, also wo er zuletzt war, der hatte durchaus auch Interesse an dem, nur nicht mehr als Krankenpfleger. Ja. Oder du gehst an diese Anmeldetheke von dieser großen Röntgenabteilung, da gibt's so spezielle Computerprogramme, RISC und PAX heißen die, so Computerprogramme, die die Bildbearbeitung machen und so weiter. Und dann brauchst du da 2 Schulungen in diesen Softwarepaketen und dann kannst du übermorgen, kannst du da anfangen. Und du bist nicht ganz rausgerissen aus dem Krankenhaus und du kannst deine Erfahrung einbringen. Also weg von diesen kompletten Neuausrichtungen. Das kann auch mal sinnvoll sein, aber in den meisten Fällen eben nicht. Hin zu wirklich diesen Teilfeldqualifizierungen. Und es wird alles bezahlt. Man bekommt in der Zeit Übergangsgeld, also man bekommt keinen Lohn, sondern Übergangsgeld. Die Ausbildung wird bezahlt und man kann dann eben beruflich wieder einsteigen.
Wow, ich bin zutiefst beeindruckt, weil man hat ja so viele Vorurteile über das Sozialsystem. Und wenn es sich so entwickelt, ist es natürlich mit einem super praktischen Impact zu sagen, wir sind nah an den Leuten. Ja. Eine ergänzende Frage noch dazu, Sie haben es gesagt, LTAs oder dass wir Dinge rausfinden, die jetzt für den individuellen Bedarf passen. Jetzt ist ADHS, ICD kodiert, ist also eine anerkannte Erkrankung. Kann ich denn aufgrund einer Diagnose auch Dinge in Anspruch nehmen wie Nachteilsausgleich, eine Anerkennung als Behinderung bis zum gewissen Grad?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Schiffbauer. Da will ich auch kurz drauf eingehen. Es heißt ja im Volksmund immer Prozente.
Genau.
Aber es ist in Wahrheit ein GDB, also ein Grad der Behinderung. Der geht bis 100. Und da ist das auch, das finde ich auch ganz toll in Deutschland, muss ich wirklich sagen. Da kriege ich nicht für eine Diagnose Prozente, sondern das Ganze geht ja um Teilhabe. Also was wir bei den Sozialversicherungen in Deutschland versichert haben, immer wenn ich frage, was haben Sie bei uns, also bei der Rentenversicherung versichert, kommt als erstes immer die Rente. Nein, das stimmt nicht. Ja doch, ich krieg doch die Rente. Ja, das ist eine Versicherungsleistung. Aber der Versicherungsgegenstand, also was Sie bei uns versichert haben, ist die Leistungsfähigkeit im Erwerbsleben. Und wenn die aufgrund einer chronischen Erkrankung eben eingeschränkt ist, dann gibt's die erste Versicherungsleistung medizinische Rehabilitation und wenn die nicht zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit geführt hat, die berufliche Rehabilitation. Und da richtet sich's aber nachher nicht mehr um Diagnosen, sondern tatsächlich, welche Einschränkungen habe ich denn durch meine Erkrankung? Egal, ob es jetzt eine Krebserkrankung ist oder ein Rückenleiden oder eben ADS oder was anderes. Und das machen tatsächlich viele falsch, auch viele sozialmedizinisch nicht geschulte Ärzte und Psychologen, die dann nur eine ganze Symptomliste reinschreiben zu dem Antrag. Und dann wundert man sich nachher, ja, ich kriege ja gar keine Prozente oder ich kriege nur 30, da habe ich ja gar nichts davon. Ja, weil aus dem Antrag nicht hervorgeht, welche Einschränkungen diese Symptome haben. Also ich will mal ein Beispiel machen. Wenn ich nur reinschreibe, ich habe Probleme in Konzentration und Aufmerksamkeit, das ist erstmal nur ein Symptom. Wenn ich aber reinschreibe und aufgrund dessen mache ich immer wieder Fehler auf der Arbeit und deswegen habe ich schon mehrfach meinen Arbeitsplatz verloren, dann bin ich vom Symptom zur Teilhabestörung. Das ist die ICF, das ist die kleine Schwester, wenn man so will, vom ICD-10. Über ICD-10 haben wir ja schon oft geredet. ICF ist die International Classification of Functioning, auch von der WHO. Und da kann man sehr genau beschreiben, welche Einschränkungen aus einem Symptom resultieren. Und die muss man in den Antrag schreiben. Und dann kann man durchaus auch, insbesondere eben mit einem schwergradigen ADS, das ist ja dann oft noch mit somatischen oder psychischen Komorbiditäten verbunden, da kann es durchaus sein, dass man auch einen relevanten Grad der Behinderung bekommt. Und wenn wir bei dem Thema sind, Nachteilsausgleich, das ist auch Ländersache, aber ich berate oft junge Menschen, wenn das ADS so ausgeprägt ist, dass man sowieso weiß, ja, und dass man sowieso merkt und dass man erhebliche Teilhabestörungen braucht, dann rate ich dazu, dann geht offensiv zu eurem Ausbildungsbetrieb oder zur IHK oder zur Universität. Und man kann dann zum Beispiel, und es hat vielen, vielen meiner jungen Patientinnen und Patienten schon geholfen, ich stelle dann ein entsprechendes Formular auch aus und eine Bescheinigung, zum Beispiel eine Einzelprüfung, also nicht eben in einem großen Raum zu sitzen mit 100 anderen zusammen und eine Abschlussprüfung zu machen, sondern in einer Einzelprüfung, also in einem gesonderten Raum. Oder die Menschen, die so ein bisschen eben zwanghaft sind, die sehr penibel sind, weil sie eben durch das ADS so schusselig sind, die kriegen eine Zeitverlängerung. Das heißt, die müssen nicht in 60 Minuten die Abschlussprüfung gemacht haben, sondern in 90 Minuten. Und dann haben die ihre Abschlussprüfung. Mhm. Aber man muss eben dran denken, und das ist wie gesagt Ländersache, einfach googeln, Nachteilsausgleich, meinetwegen Rheinland-Pfalz, und dann sieht man genau, welche Kriterien, was muss in der Bescheinigung drinstehen, und dann fülle ich die aus und nehme die mit. Und dann haben die diesen Nachteil nicht mehr. Das ist einfach, das ist relativ kleine Intervention und relativ große Wirkung, wenn die plötzlich dann ganz stolz zu mir kommen in die nächste Sprechstunde und haben ihre Abschlussprüfung dabei. Das haben schon so viele mir so ganz stolz präsentiert. Ja, hier, guck da, ich habe das Diplom, ja.
Ja.
Und es ist einfach super.
Ja, es ist total toll. Man muss dran denken und es umsetzen, aber es ist enorm toll. Zum Schluss die Frage, wenn wir jetzt auf die andere Seite hüpfen und die Arbeitgebenden uns mal anschauen. Was ist denn da wichtig, um Mitarbeitende mit ADHS zu motivieren, bei der Stange zu halten und ein gutes Arbeitsumfeld zu ermöglichen?
Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die sagen, was braucht denn ein Mensch mit ADS, um tatsächlich beruflich erfolgreich zu sein? Und wie gesagt, ich möchte immer Mut machen und das auch positiv rüberbringen. Natürlich sind diese Menschen im Beruf, natürlich können die auch im Beruf sein. Aber was brauchen die, um arbeitsfähig zu sein? Ich glaube schon, dass viele ADSler relativ viel Struktur brauchen. Mhm. Die brauchen nichts Besonderes, das ist das, was alle Arbeitnehmer eigentlich brauchen. Die brauchen ein regelmäßiges Feedback. Die brauchen vielleicht einen Ticken mehr an Wertschätzung, weil sie eben oft sozial ängstlich, sozial unsicher sind, Versagensängste haben, weil sie das schon so oft erlebt haben. Die brauchen überschaubare Arbeitsabschnitte. Man muss genau mit dem besprechen, was für Arbeitsportionen brauchst du, um auf der einen Seite genügend Freiraum zu haben, also nicht zu klein, aber auf der anderen Seite, um sich nicht zu verlieren oder es nicht so weit aufzuschieben. Und dann eben dieses kontinuierliche Feedback. Grundsätzlich, aber das gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wie gesagt, eine wertschätzende Atmosphäre. Vielleicht eine relativ flexible Pausengestaltung. Mhm. Ja? Eben, was ich auch schon sagte, diesen vielleicht eher den Einzelarbeitsplatz oder das Zweierbüro und nicht das Großraumbüro. Das ist oftmals in Betrieben, hat es sowas zu tun mit so, ja, ich bin besonders wichtig, wenn ich ein Einzelbüro habe oder, ne, also das hat aber damit gar nichts zu tun, sondern ADSler braucht einfach diese Arbeitsbedingungen. Oder dass man guckt, dass genau wie man es bei den Kindern macht, wenn die Hausaufgaben machen, dass nicht der ganze Schreibtisch voll liegt, sondern dass die vielleicht eine relativ reizarme Arbeitsumgebung haben. Also auch da immer in den Einzelfall reingehen und da gucken. Und da ist der große Vorteil, wenn ich jetzt nochmal an den Grad der Behinderung denke. Wir haben ja noch etwas, das gibt's auch so, glaube ich, nur bei uns in Deutschland. Das ist auch gar nicht so bekannt, den IFD, das ist der Integrationsfachdienst. Mhm. Und der ist für Menschen da mit einer Schwerbehinderung, also einem Grad der Behinderung ab 50 oder einem Grad der Behinderung ab 30 und gleichgestellt. Die gehen mit dem Arbeitnehmer zum Arbeitgeber hin und führen zum Beispiel Dreiergespräche, Personalleiter oder Chef, der Betroffene, und dann ist eben die Mitarbeiterin vom IFD dabei. Und die gucken dann zu dritt, was braucht mein Klient, um hier bei Ihnen optimal arbeiten zu können. Und das ist auch wieder so, Herr Schiffbauer, man muss einfach dann denken, es gibt diesen Integrationsfachdienst, und bei uns in Rheinland-Pfalz ist es auch so, da muss man noch nicht mal einen Grad der Behinderung haben, sondern meinen ADS-Lern stelle ich dann eine Bescheinigung aus, das stell die Diagnose und schreib einfach nur rein, dass durch diese Erkrankung die Teilhabe in einem Ausmaß beeinträchtigt ist, wie sie einer Schwerbehinderung entspricht. Ohne dass man jetzt wirklich formal zum Versorgungsamt gehen muss und den Ausweis beantragen muss. Und das reicht, und dann können die damit zum IFD, zum Integrationsfachdienst hingehen, und dann gehen die mit denen dahin. Was auch sehr gut ist, auch das ist eine tolle Sache, auch das wissen leider viele gar nicht. Man kann ja in Deutschland, können sowohl die Ärzte als auch mittlerweile die Kassenpsychotherapeuten psychofunktionelle Ergotherapie, ein furchtbares Wort, ich weiß, ich habe es auch 10-mal vorher geübt, dass ich es fehlerfrei aussprechen kann, aber psychofunktionelle Ergotherapie verordnen. Und dann kann ein Ergotherapeut, der sich gut mit ADS auskennt, kann dann ganz konkret, teilweise auch am Arbeitsplatz, mit dem Betreffenden besprechen, wie kannst du deine Arbeit so organisieren, dass du gut zurechtkommst. Also es gibt, um das abzuschließen, es gibt eine unglaubliche Vielzahl von Hilfs- und Unterstützungsangeboten, aber man muss sie eben kennen und man braucht einen Arzt oder einen Therapeuten, der sie einem auch verordnet.
Oder man hört diesen Podcast und hat jede Menge gelernt. Wow. Vielen, vielen Dank. Und mir wird gerade bewusst, dass wenn man für die deutsche Rentenversicherung arbeitet, man nicht nur ein guter Mediziner sein muss, sondern auch in vielen Fragen der Sozialversicherungsfragen sehr bewandert sein muss. Und ich bin froh, dass wir Sie als Gast dabei hatten. Vielen, vielen Dank, Dr. Matthias Rudolph.
Dankeschön. Meine Freunde sagen immer, ich sei Facharzt für Verwaltungsmedizin.
Das war die zweite Folge unserer beiden Teile zum Thema ADHS und Beruf. Ich hoffe, Sie konnten Wertvolles mitnehmen. Schauen Sie auf jeden Fall noch in die Shownotes der beiden Folgen, da gibt es noch viele weitere Infos. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge von Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis wiederhören und sage Danke für Ihr Ohr.